Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
So, wir sind in Frankfurt. Wir sind bei Massiv Central und Giulio und Florian sind bei mir. Moin, ihr beiden.
Hallo.
Gute.
Warum sind wir drei heute hier, Giulio? Wie kommt das?
Ja, ich dachte, ich wollte dich die richtige Seite von Frankfurt zeigen und ich dachte, Florian ist der richtige Anfang. Mhm. Realität, Place Branding, Qualität, ehrlich, sehr sympathisch, Fundus. Es gibt immer Tiefe und in Tiefe gibt es auch eine Wahnsinnsleichtigkeit und deshalb mag ich ihn sehr.
Ja. Dann stellt euch beide doch auch mal vor, damit wir hier gleich einen schönen Einstieg haben, Giulio. Wie würdest du dich denn in einem Satz vorstellen? Kannst du das?
Nein, das natürlich nicht. Giulio, Vater von 4 Kindern, lebt seit 15 Jahren in Frankfurt, komme aus Catania, verantworte natürlich die Partnerschaft von Dritten Sommer. Bin Architekt, glaube an Räume und Räume sind für Menschen geschaffen. Das heißt, leere Räume sind traurig.
Sehr gut. Florian, dann nimm du dir auch gleich mal das Mikro. Wer bist du?
Florian Jöckel, ich komme aus der Musikindustrie, bin in Stuttgart geboren, 50 Jahre. Seit über 20 Jahren treibe ich mein Unwesen in Frankfurt und seit 6 Jahren kümmern wir uns um Immobilien, die als unbespielbar gelten und geben denen eine neue Signature-DNA und addieren zusätzlich noch den gesellschaftlichen, sozialen Kit-Mehrwert, den man heutzutage benötigt, um tatsächlich über Placemaking und auch über erfolgreiches Placemaking nachzudenken und auch zu sprechen.
Ja, Giulio, da würdest du doch bestimmt gleich mal drauf reagieren, denn wir sind ja spannenderweise in einer Zeit, in der wir viel darüber diskutieren, was passiert remote, was passiert im Homeoffice, wofür ist das Büro da, welche Orte bauen wir wie, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du Florian hörst hier mit seinem Case?
Ja, die erste große These ist, die Frage ist nicht, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, sondern die Frage ist, wenn ich Flo sehe, wie wir in Zukunft leben wollen. Das ist grundsätzlich sehr wichtig. Also das ist, jedes Mal, dass Leute irgendwie Giulio oder Florian etwas fragen, dann geht es immer um das, was wir tun. Mich interessiert viel mehr Musik, Tennis, das Leben, unsere Geschichte und Heritage. Und dann dachte ich heute Morgen, Mensch, lass uns doch bitte hier treffen, ja, im Massiv Central in Frankfurt. A, weil es wunderschön ist. Zweitens, weil es nah ist an dein Hotel. Drittens, weil es nah ist an unserem Büro und an mein Zuhause. Und ich dachte, das Thema ist Redesigning the Future. Du kannst nichts Neues denken, wenn du dich nicht auseinandersetzt mit der Geschichte. Das ist die These. Und das gilt für das Thema Arbeiten, das gilt auch für das Thema Wohnen, das gilt halt grundsätzlich für jedes Thema, wo Kreativität und einen Author gesucht wird. Das ist mein Thema.
Florian, wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen, den verlinken wir hier in den Shownotes. Da geht es auch nochmal darum, wie ihr diesen besonderen Ort gebaut habt. Und dazu braucht es Vorstellungskraft. Ja? Also jeder Ort, den man baut, den man dann brandet, den muss man sich in irgendeiner Form vorstellen können. Kannst du dazu was sagen? Wie seid ihr da vorgegangen? Vielleicht in aller Kürze und dann verlinken wir, wie gesagt, auch gerne mal den Podcast.
Also das Allerwichtigste ist, ein Ort muss emotional sein. Ein Ort muss fühlbar und spürbar sein und der andere Rest kommt später. Das geht mit der Location los, es geht mit der Rezeption los, es geht mit dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist eigentlich key entscheidend, wenn du irgendwo reingehst und dich wie zu Hause fühlst. Bei uns sagen wir immer gerne, bei uns gibt man den Titel ab. Bei uns ist der CEO einer großen Firma oder der Deutschen Bank ist der mit Vornamen angesprochen, die Eintracht-Spieler werden mit Vornamen angesprochen, die werden auch in Ruhe gelassen, der Oberbürgermeister ist der Mike. Punkt. Ist bei uns so und das ist auch so gewollt. Es wäre arrogant zu sagen, dass wir es so geplant hätten. Das wäre überheblich. Überheblich sind wir gar nicht. Wir sind eher ein ehrlicher Ort. In meiner Grundvorstellung war das genauso, dass es funktioniert hat. Funktioniert über den Spirit des Hauses. Das sind die richtigen Leute, sind unten in der Küche. Der Timmy, da geht's los. Diese Reception, diese Umarmung der Stadtgesellschaft. Und das macht den Ort besonders. Und deswegen haben wir auch in besonders harten Zeiten dann durchaus 54 Mieter hier oben drin, weil die diesen Ort als das begreifen, was er ist, nämlich ein Melting Pot von guten Ideen, guten Gesprächen, von Kreativität, von Politik, von Sport und so weiter und so fort. Hier ist alles möglich und es passiert hier natürlich auch jeden Tag, weil wir uns natürlich auch jetzt schon die Frage stellen, was passiert hier in 5 Jahren?
Ja. Und dazu muss man sich die Zukunft vorstellen oder sie sogar neu designen, Giulio.
Ja, und als Ambassador für guten Ideen und vor allem das Thema Leute, die noch glauben und nicht Angst haben, bin ich der Meinung, jetzt in den größeren Kontext, ich werde natürlich öfters gefragt und nenn uns doch ein Beispiel. Und die letzte Folie, wenn ich in Frankfurt eingeladen bin, bei dem Thema Redesigning the Future, ist diese Immobilie. Als super Beispiel ist nicht unbedingt für das Thema Multi-Use, das wir unbedingt brauchen in unseren Quartieren. Alle Leute beschäftigen sich mit Multi-Use im vertikalen Sinne, nur weil jetzt in Frankfurt unbedingt das Thema High-Rise für uns Frankfurt natürlich wichtig ist. Aber das Thema Multi-Use ist sind Lebenszutaten. Multi-Use ist Leben. Sobald wir uns fokussieren, nur für eine Funktion, eine Tätigkeit, ja, dann sind wir out. Deshalb komme ich nicht zum Thema Form follows Function, sondern Form follows Behavior. Wir Menschen diktieren den Takt. Und übrigens, all das, was ich tue, ist nutzerzentriert und nicht, weil es eine Mode ist. Ich habe so gestartet. Ich habe meine ersten Architekturthemen waren leider Zahnbürsten, ne? Oder oder Stühle für Vitra und nicht unbedingt sofort ein Haus und ein Museum. Und alles hat vielleicht eins gemeinsam. Heute geben wir Antworten für unsere Kinder, wir geben Antworten für unsere Community, wir geben Antworten für Menschen. Und ich habe keine Angst vor Innovation. Ich freue mich so sehr, dass Innovation da ist. Ich bin nur sehr konzentriert, nicht Angst zu haben heutzutage.
Mhm. Sehr schön. Florian, Mut ist auch ein Thema, das euch hier alle verbindet, ne?
Also Angst war schon immer der schlechteste Berater. Deswegen Mut oder sagen wir mal, ich nenne es immer, alle reden von Problemen, wir denken in Lösungen. Und was Julio gesagt hat, also du musst heutzutage ein Haus ganz anders denken. Also auch, du musst die Key Signature ID entwickeln. Was macht dieses Gebäude besonders? Und man muss sich im jetzigen Quartier denken, überlegen, wer ist eigentlich der Mieter und was will der? Und man darf nicht einfach ein Haus aufzeichnen und sagen, okay, das ist jetzt ein Hochhaus und das machen wir und das vermieten wir, das wird einfach leer bleiben, weil die Emotionen fehlen. Und heutzutage, also das ist auch das Spannende, deswegen komme ich als Quereinsteiger, der keine Ahnung von Immobilienentwicklung hat und auch nie Architekt war und auch keiner werden will, mit meinem weltweit gesammelten Ideenbaukasten an und sagt, Freunde, weißt du was, wenn ihr hier Wirtschaftsjuristen haben wollt, dann muss da oben eine Vertical High Climbing sein. Und die muss so sichtbar sein, dass man sie von unten sehen kann, weil dann machen alle Instagram-Fotos von deinem Haus. Und dann ist dein Haus nicht mehr das Haus 67, sondern das ist das Ding, wo im 50. Stock High-Rise geklettert wird. Oder in Detroit, das entspannendste Basketballfeld ist gerade im 47. Stock. Das ist aber eigentlich eine Eventfläche. Da spielen die aber Basketball und alle Leute drehen durch und alle 47. Stock ist eigentlich so das Letzte, was du heutzutage vermieten kannst. Aber wenn du eine gute Idee hast, ist es plötzlich das Ding, jeder will in dieses Haus, weil er diesen 47. Stock sehen will. Das heißt, wir müssen ein Storytelling, wir müssen Rock'n'Roll in Glas und Beton bringen. Und das schafft der übliche Immobilienentwickler nicht mehr so ganz. Also wir wollen niemandem so nahe treten, also das ist nicht unsere Art. Aber natürlich braucht es die kreative Idee zuerst. Man muss heutzutage sollte man zuerst den Kreativen anrufen, bevor man das Marketing beauftragt, einen Quadratmeter zu bewerben. Und genau das ist es, weil am Ende schafft es auch, wir wissen alle, man sieht es in jeder Stadt. Ja. Weltweit. Und da geht's dann tatsächlich dann darum, nah direkt mit den Machern zu sitzen und nicht irgendwie auf 15 Etagen und zwischengeschaltet und so weiter. Kann man alle rausschneiden, würde ich jetzt mal sagen, weil wir bearbeiten wie in der Musikindustrie immer mit mikrokleinen Teams. Und dann überlegen wir uns für jedes Gebäude, okay, was würden wir denn hier drin machen? Oder was fehlt mir? Ich bin durch die Bank gelaufen und sage, was könnte man hier bauen? Was fehlt mir hier drin? Was machst du? Ja. Aus der ältesten Privatbank Europas. Punkt. Das ist das Ergebnis.
Da sind wir bei Kreativität, Giulio.
Ja, ich finde, AI hat ganz viele Jobs für Producer gebracht, aber die Kreativen, die Autoren, die überleben. Und das meine ich nicht vor Angst, sondern vor aller Respekt von guten Produzenten. Das muss man können, ne? Aber die brauchen jemanden, der einfach eine Idee hat. Und ich glaube, in den letzten Jahren, aufgrund von vielleicht einer bessere Welle, ne, in die Immobilienwelt, jetzt bin ich ja verantwortlich für Real Estate bei uns, dachte ich, es wäre natürlich einfach, weil wir haben die ganze Zeit implementiert. Das heißt, du bräuchtest ein bisschen Innovation, aber du bist immer geritten. Ja, also alle waren Surfer, aber keiner hatte Lust, neu zu lernen. Und jetzt ist es so, dass du, wenn du kreativ bist, kannst du natürlich sofort die erste Antwort lösen, Design to Cost, weil die Leute natürlich wollen einfach nicht viel Risiko und die haben auch nicht so viel Geld. Wir kennen jetzt die jetzige Situation. Es tut mir unheimlich leid, dass auch die neue Generation diese Krise, bei mir ist das die dritte, miterleben dürfen, weil die sind natürlich anders als wir. Die sind nicht 50 und die sind nicht 60, die sind 25 und die leben es komplett anders. Die sind manchmal, die wollen gar nicht darüber reden. Und das andere Thema ist, Kreativität hilft, weil die lässt uns träumen. Und wenn man versucht zu träumen mit Füßen auf dem Boden, dann ist man der King. Und man ist glücklich, man ist trotzdem sehr bodenständig und man hat ganz viele Alliierte, so wie heute Morgen.
Dann danke ich euch beiden schon mal für den Moment und hört auf jeden Fall in den Podcast mit Florian rein und wir tauchen jetzt noch ein bisschen tiefer ein in deine Geschichte. Dazu wechseln wir dann aber nochmal das Setting, denn wir gehen dann mal gucken, wie du arbeitest.
Lass uns Fahrrad fahren, wir nehmen das Fahrrad, es wird nicht regnen, mach dir keine Sorgen.
Sehr gut, danke euch.
Bitte, bitte, danke.
Und damit nochmal Moin hier in Frankfurt bei Dresden Sommer mit und bei Giulio. Jetzt haben wir nämlich den Spot gewechselt. Wir beide waren schon einmal drüben und jetzt sind wir hier angekommen. Und ich sag nochmal herzlich willkommen hier im Podcast und schön, dass ich bei euch sein darf.
Buonasera, buonasera Gabriel. Ich freue mich sehr. Ja, sehr überraschend heute. Wir haben ja tatsächlich zwei Spots oder mehrere Spots schon hinter uns. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Ich habe nämlich heute schon zwei Führungen bekommen. Einmal die Frankfurt Inside Tour mit den besten Spots, die ich mir noch anschauen werde. Und dann sind wir hier durch euer schönes Haus gegangen und sind jetzt hier angekommen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, du bist ready.
Ja, ich bin ready.
Dann lass uns doch nochmal den Hörern und Hörerinnen eine Idee geben, wer du bist. Denn wir haben vorhin schon im Gespräch mit Florian das Thema eröffnet und werden da heute natürlich auch einsteigen. Redesigning the Future. Was hat es damit auf sich und wie gestaltet ihr die Zukunft? Aber wir wollen natürlich auch nochmal wissen, wer bist du eigentlich? Und dazu gibt es hier eine schöne Einstiegsfrage, die ich auch dir noch gern stellen möchte. Die Mathilda, meine mittlere Tochter, die ist ja 12 Jahre alt und die spricht ja hier das Intro ein ganz fleißig bei diesem Podcast und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, ich bin Architekt und ich bin ein Architekt, der Räume schafft für uns Menschen und wir brauchen vieles, nicht nur Büros. Jedes Mal fragt man immer, Mensch, was machst du? Aber das mache ich. Ja.
Was würdest du ihr sagen, was ist das Coolste an deinem Job?
Das Coolste, dass das, was man denkt, gebaut wird. Das ist so schön. Ich liebe es unheimlich.
Ist das Bauen das Coole oder das sich anzusehen, wenn es fertig ist?
Ah, jede Phase ist wunderschön. Ich glaube, die schönste Phase ist die kreative Phase, so während man plant. Also die Konzeption, die kreative Phase, die keiner uns wegnehmen darf und möchte auch. Also dafür werden wir auch angerufen. Also wir sind die Ärzte der Räume. Und die anderen Phasen sind umso spannender. Man lernt immer viel, wenn man anfängt zu bauen und wenn es fertig ist. Vor allem, deshalb haben wir Werkverträge. Wenn das Werk fertig ist, lädt man mit den großen Fehlern, die man hat. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das ist eine Sache, die so schön ist. Das ist, nichts ist perfekt.
Und wir wollen heute natürlich auch nochmal in deine Story schauen. Du weißt ja, dass ich eine große Leidenschaft für Storytelling habe und mich sehr interessiere für die Menschen und das, was sie auf ihrem Weg gelernt haben, bis sie da auch dahin gekommen sind, wo sie heute wirksam sind, da wo du dich heute entfalten kannst. Und ihr habt es schon gehört, der Giulio, der kommt nicht aus Frankfurt. Wo ja. Kommst du her?
Ich komme aus Sizilien. Meine Mama ist aus Catania. Ich bin in Catania geboren und ich bin ein stolzer Sizilianer, obwohl ich nach 10 Tagen sofort nach Sardinien musste. Wir sind auch gewachsen. Mein Vater folgend, er war Testpilot für die NATO und dann Feuerlöschflugzeugpilot auch die letzten 20 Jahre. Und jedes dritte Jahr haben wir Ort, Land, Kontinent, dementsprechend Kultur und Sprachen gewechselt, meine Schwester und ich.
Aber diese italienische, sizilianische Prägung, kannst du uns die mal ein bisschen dekodieren? Die Kultur, die steckt ja in dir.
Ja, stolz, neugierig, freundschaftlich, bereit ist, mit wenigen Sachen und mit wenigen Dingen glücklich zu sein. Leichtigkeit, kein Perfektionist, sondern jemand, der die Schönheit unheimlich liebt, dass es Sizilianer sein.
Du hast auch vorhin auf dem Weg zu mir gesagt, man lebt einmal. Ist es auch so ein bisschen dieses Carpe Diem oder sogar dieses Genieße das Leben?
Du hast vollkommen recht. Vor allem jetzt, also ich bin im Dezember 50 geworden und dann merkt man immer wieder, was wichtiger ist. Und jede Dekade prägt uns ja. Man hat ja andere Ziele, man nimmt sich was anderes vor, irgendwie Liebe enden, Geburten kommen. Und ich finde ja, also man sollte unbedingt ja den Augenblick nutzen und das versuche ich ja jeden Tag zu leben und vor allem einfach mitzugeben an meine Kinder, mit meiner Frau. Das ist unheimlich wichtig.
Wie kam es, dass ihr so oft umgezogen seid?
Ja, wie ich dir sagte, mein Vater war Testpilot, das heißt, er musste jedes dritte Jahr die neue Maschine testen und dementsprechend haben wir uns alle auf diese Reise natürlich mitgereist und vor allem auch mitgestaltet. Ja, das war ja sehr besonders. Nicht immer einfach. Mhm. Also ein Sprung von Rom nach San Antonio, Texas ist nicht einfach. Und von San Antonio, Texas nach Rom und dann sofort nach Geilenkirchen ist schon...
Und der liebe Florian, bei dem wir vorhin waren, der meinte noch zu mir, das sei so wichtig für Kinder rauszukommen, auch in andere Länder zu gehen. Aber er dachte da, glaube ich, an einen zeitlich begrenzten Aufenthalt. Bei euch war es ja der Dauerzustand, immer mal woanders zu sein. Was hat das mit dir gemacht?
Man hat eigentlich keine Roots. Das ist die Roots hat man, weil man genau spürt, wie wichtig ist, Wurzeln zu haben. Das finde ich unheimlich wichtig. Und das macht dich sehr offen. Du bist bereit, das Leben anders mit anderen Augen zu sehen. Und ich versuche es immer wieder, mir andere ein paar Brillen anzuziehen. Jetzt sowieso, weil ich nichts mehr sehe. Einfach um das Leben einfach anders zu schauen und oder anderen Leuten zu fragen, Mensch, wie siehst du das? Und das ist prägend, wenn man einfach so viel gesehen hat, ja.
San Antonio und dann irgendwann seid ihr auch nach Deutschland gekommen, ne? Das sind ja sehr unterschiedliche Stationen, ja?
Ja.
Würdest du sagen, dass diese unterschiedliche Seiten an dir ausgeprägt haben oder sind das einfach so Phasen, durch die du gegangen bist? Wie blickst du darauf zurück?
Es ist total unterschiedlich, weil ich meine, in San Antonio war ich noch ein Kind, also praktisch vor Pubertär, ja, und dann hat man ja was anderes und es war ehrlich schockierend. Also das Einzige, was für uns leicht in San Antonio war, war Hispanic zu sein, weil wir natürlich Italienisch redeten. Das heißt, wir kamen klar, auch gesehen, dass wir auch sehr gut Englisch konnten. Ja, aber ich brauche dir nicht zu erzählen, also eine Fotografie der 80er Jahre von San Antonio, Texas. Das heißt, ein Leben, wo einfach das Öffentliche nicht existiert, nur privat, privat, privat. Und das heißt, wir haben einfach in eine glückliche Welt gelebt, aber außer diesen Mauern, ja, außerhalb gab es ja, ja, also nicht Krieg, aber es gab einfach einen sozialen Impact, das für uns nicht bekannt war. Das war natürlich herausfordernd für uns beide. Ich denke immer, wenn ich sage wir, ich sage einfach meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und ich. Ich habe noch eine weitere Schwester, die hatte leider nicht das Glück, mit uns mitzureisen, weil sie kam nach 16 Jahren.
Und als ihr dann nach Deutschland kamt, das muss ja erstmal ein Kulturschock gewesen sein.
Es war ein Kulturschock. Kühen, Wiese, Bungalow. Also Begriffe, die ich nicht kannte, Leuten, die miteinander tanzen, Männer mit Männern, also Bier oder man trifft sich nicht auf eine Pizza, sondern das ganze Thema war, wir lieben es zu trinken. Natürlich war so, es war so, so wunderschön. Für mich als Kind, Mountainbike, BMX, das waren ja die Anfang, also Ende 80er, Anfang 90er. Wunderschön bei Aachen. Ja.
Hast du Kindheitserlebnisse, die mit Architektur zu tun haben? Kannst du dich da an so besondere Bauten erinnern?
Ich war immer fasziniert von all das, was raumgebend ist und Ruhe gibt. Das heißt, in Italien und allen Städten habe ich immer Ruhe gefunden in Kirchen. Das war für mich normal, weil es natürlich, ich weiß nicht, ob du mal in Süden warst, aber wenn du einfach bei 40 Grad suchst du als Shelter.
Also im Süden Italiens war ich zumindest noch nicht.
Ah, okay, dann werde ich dich einladen nach Sizilien. Also unheimlich ist es wunderschön, in deiner Kirche sich aufzuenthalten. Ich bin gläubig im Sinne, dass ich an Gott glaube, aber das hat mich unheimlich beruhigt. A, weil es einfach sehr, sehr kühl war. Und zweitens, weil man kam zur Ruhe und man hat ja gemerkt, dass diese Orte geschaffen werden für eine Funktion. Ja, und ja. Das ist auch das, was mich prägt, ja.
Ich bin ja auch, ich will nicht sagen, in einer Kirche ausgewachsen, aber wir waren sonntags im Gottesdienst mit der Familie, meine Großeltern auch schon, beiderseits, und haben dort also in Warnemünde, in diesem Teil von Rostock, wo ich aufgewachsen bin, auch eine alte Steinkirche, in der es auch sehr kühl war im Sommer. Und ja, das macht was mit einem. Da denkt man als Kind nicht drüber nach, aber es bringt einen sogar in eine gewisse Verfassung oder in einen Zustand, könnte man fast sagen. Es ist anders.
Es sind Zustand der Erinnerung. Ich arbeite nur mit Neuinterpretation oder das neue Leben von Erinnerungen. Geschichte ist prägend. Ich finde das unheimlich wichtig. Deshalb auch das Wort von heute Morgen, Redesigning the Future. Das hat nicht nur mit Real Estate zu tun oder mit dem Architekt sein. Nein, nein, das hat mit uns Menschen zu tun. Wir sind nur in der Lage, Innovation anzuwenden, wenn wir die Geschichte verstehen. Ja? Weil aus der Geschichte lernst du und du interpretierst was Neues, ja, und dann schaffst du auch was Neues. Und das soll nicht altbacken wirken oder konservativ klingen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, um kreativ zu sein, musst du neugierig sein, auch gebildet sein auf jeden Fall, glaube ich schon, aber vor allem einfach curious, also neugierig.
Wir kommen ja noch auf Musik daher. Ich bin ja im Hip-Hop sozialisiert und da ging es ja auch immer um Sampling. Das heißt, du samplest Dinge und bringst sie in einen neuen Kontext und also du innovierst, weil du einen neuen Song produzierst, aber eigentlich baust du Dinge, die es schon gibt, neu zusammen.
Ja, also boah, jetzt sprichst du mir mit meiner Vorliebe. Ich liebe Musik, das ist die größte aller Künste, und vor allem, wenn ich einfach es dürfte, würde ich einfach Musikräume bilden, weil diese Werke, die sind Werke für alle. Die sind bürgernah. Jeder interpretiert, was er möchte. Man fliegt in diesen Raum. Es ist so schön, einen Popsong zu hören, die weltweit gesungen wird. Und jeder verbindet Experience mit diesem Song. Und ich liebe Beats. Ich habe genauso wie du, was heißt viel Musik? Ich habe viel zu wenig Musik gemacht. Und das hat mich unheimlich
geprägt. Viele Erinnerungen hast du geschaffen, ne?
Oh ja, auf die
und
Bühne
so ein
zu
Song
sein.
Der ist ja auch ein Zeitstempel. Das heißt, wenn man sich einen alten Song anhört, den man vielleicht sogar selbst gemacht hat oder den man mal gehört hat, da ist man sofort zurückversetzt in eine Zeit, ich finde, noch viel intensiver, als das ein Foto kann.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und Musik begleitet mich täglich. Vor allem jetzt um meine Kinder. Ich meine, die bombardieren mich die ganze Zeit. Sie haben viel mehr Kraft als ich, Musik zu hören und richtig so hinter den Reim zu hören und hinter die Musikrichtung zu hören. Und ich denke, hey, hätte ich diese Zeit, dass ich die ganze Zeit Musik hören könnte, ich würde es tun.
Aber ich wollte nur sagen, dass man, auch gerade wenn man neue Musik schreibt oder produziert, dass man, also guck dir diese Musikrichtung an, auch die heute entstehen, das sind oft Dinge, die nochmal Dinge aufgreifen aus den 80ern, aus den 90ern. Und daher so die Frage, aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, wenn ihr auch in eurer Arbeit neu denkt, neue Konzepte oder auch du ganz persönlich, wie viel ist es ein auf ein Zurückgreifen von Dingen, die schon mal irgendwo waren?
Nur schon die Tatsache, dass man denkt, man ist Creator und man denkt, man ist so geniehaft, dass man was Neues gefunden hat. In dem Moment, dass du es pitchst oder challengest mit anderen Creators, sie sagen es, nee, das gibt's schon, guck mal. Also, und du sagst, ach, guck, ich weiß es doch, meine Idee. Nee, dieses Wort des Meins gibt's nicht. Das gab's nie. Ich glaube nicht daran. Also ich glaube an die Kraft des Kollektiv und der Intuition, dass Kreativität Geschichte frisst und widerspuckt.
Steve Jobs hat doch auch mal gesagt, die besten Künstler klauen.
Ja.
Der hat ja auch seine Apple Stores sich inspirieren lassen von diesen italienischen Coffee-Shops, oder?
Ja.
Auch diese Fliesen und diese, hab ich mal in dieser Biografie von Steve Jobs war die Geschichte, dass er in Italien dann noch war.
Er war sehr, sehr, sehr verliebt in Italien. Er war ein sehr guter Freund von Mario und ich war, wie heißt er, der Ambassador von Mario nach außen, ne, weltweit, 13 Jahre lang. Und er kam uns auch besuchen einmal. Und
Hast du ihn erlebt?
Ja, ich habe ihn erlebt, ja. Ich habe ihn erlebt in einem Restaurant, der heißt Ponte Fer in Milano. Und das war total schön. Ich dürfte natürlich als, heute ist es unmodig, das zu sagen, Lehrling von Mario Bellini. Und ich war immer mit Mario, weil ich einfach unheimlich viel Glück hatte. Und Steve kam mit uns und wir haben zusammen gegessen. Und das, was wir gemeinsam gemacht haben, wir haben über unsere Projekte geredet. und ich habe zugehört oder gelacht.
Was hat er für einen Eindruck gemacht? Er ist ja eine richtige Legende geworden, was ja oft posthum dann entsteht, wenn das Werk dann auch wirkt. Er hat natürlich in seiner Zeit auch sehr viel innoviert, vielleicht mehr als Apple danach innoviert hat, aber auch das iPhone ist ja etwas, was zusammengestellt wurde, interessanterweise, ne, aus drei Welten. Das hat er ja in dieser legendären iPhone-Pitch-Präsentation auch so dargestellt. Are you getting it? Und dann nimmt er diese drei Säulen. It's ja. one thing, it's the iPhone.
Ich kenne ganz viele Leute, die unheimlich nicht nur bekannt geworden sind durch deren, wie heißt das, In-the-Mix-Collagen-Technik. Das war natürlich er, das ist natürlich Herr Fehlbaum mit Vitra auch. Also die Collage, auch ein ganz wichtiges Thema. Und Mario Bellini nicht. Mario Bellini war ein Genie oder ist ein Genie, weil der lebt noch. Der hat etwas gemacht, gemeinsam mit mir und auch andere Kollegen. Und er, entweder haben die Sachen funktioniert oder nicht. Also wenn du Produkt machst, ist es ja so. Entweder kaufen die Menschen dieses Produkt.
Es geht nicht um die Innovation, ne?
Nein.
Deswegen, es wird ja jetzt auch oft gesagt, dass Apple das jetzt gar nicht mehr braucht. Richtig. Kann man drüber diskutieren.
Ja, ich bin nicht der Meinung, ich glaube, wir brauchen unbedingt Autoren, weil Producer sind schon da. Und ich denke, wir brauchen beides. Ich bin nicht so einer von diesen, wie heißt das, Brand Experience Guys, die versuchen, Thesen aufzustellen und zu provozieren. Ich glaube, wir brauchen alles.
Wie hast du denn deinen Weg in die Architektur gefunden?
Ja, eigentlich wollte ich Pilot werden, aber ich dürfte es nicht. Mein Vater hat mir gesagt, bitte mach mir nur einen Gefallen, Giulio. Der nennt mich nie Giulio, der nennt mich Gillo. Gillo, Gillo, Gallo, bitte mach es für mich, werde nie Pilot.
Warum?
Weil er wollte sich nicht messen. Ich kann ihn auch komplett verstehen. Ich würde es nicht tun. Also wenn jemand von meinen Kids sagen würde, Papa, darf ich? Man, darf ich? Wäre so froh, wenn sie natürlich Architektur studieren könnten. Und das war für mich erstmal eine sehr große Depression, weil ich dachte, was soll ich denn antworten? Ich war auch noch nicht so reif, dass ich einfach mit meinem Vater auf Augenhöhe sprechen konnte. Jetzt kann ich ihm gerade wegen unserer Beziehung, dem Beruf, das er ausgeübt hat, auch sehr verstehen. Aber ich kam dann schnell zur Musik, also nicht sofort zur Architektur. Erstmal Musik und er meinte, nein, niemals, du darfst es nicht machen, Giulio. Das ist kein Beruf, das wird sehr anstrengend für dich. Aber Papa, ich kann doch super singen. Er meinte, ja, eine Sache ist super zu singen, eine Sache ist, du redest hier, du möchtest gerne Popstar werden. Also mach doch was, wie sagt man das auf Deutsch, Anständiges.
Und ich meinte, ja, klar. Und was Sicheres vor allen Dingen, sagt man in Deutschland.
Und mein Cousin ist Architekt. Andrea Manocci und der hat es mir beigebracht. Ich fand das super cool. Ich dachte, ey, wow, der trinkt Bier, trinkt Wein, weil er kommt aus der Toskana und der ist da mit seinen Kumpels und die zeichnen wie die Verrückten, machen Nächte, gehen nachher raus, wow, ich will auch Architekt werden. So ist es geboren und dann, ja, habe ich angefangen, Architektur zu studieren.
Was hast du in dieser Zeit in deinem Studium gelernt, was dir heute noch hilft, wenn du so ein, zwei Dinge rausnimmst?
Die Etappen haben mir unheimlich was beigebracht. Den Fundus Rom, ganz klar, die Geschichte, also Vitruv, ne? Firmitas, Utilitas, Venustas, das verwende ich jeden Tag, wenn ich die Möglichkeit habe zu entwerfen. Dann den Exkursus in New York auf der Cooper, das war eine Privattourne und dann könnte man ehrlich rumspinnen und experimentieren. Und am meisten hat mir Aachen gefallen, also ich fand's RWTH, fantastische Universität, super Professoren, Wolfgang Mark, GMP, diese ganze Begegnung mit den drei Buchstabenbüros Deutschlands oder Kader Wittfeld, Klaus Kader war mein Professor. Ich fand die Zeit in Aachen fantastisch. Sehr hands-on, das, was ich mag. Also möchtest du Architektur, dann möchtest du ganz klar spezifische Themen lernen, die du auch realisierst. Du wirst sie realisieren. Ja, und das haben wir auch uns leisten können in Aachen in der Uni.
Mhm. Wie würdest du Kindern oder Jugendlichen Mut machen, sich in diese Richtung zu orientieren? Also ehrlich gesagt kriege ich das gar nicht so oft mit, dass die Option auf den Tisch kommt, studier doch Architektur. Viele gehen ja in Richtung BWL, weil dann hat man irgendwas und dann kann man von da aus gucken. Aber es braucht ja auch Architekten, Architektinnen.
Man soll das schon studieren, was man liebt. Und ich denke, man kann auch während einem Weg sich komplett irren und was Neues machen. Ich finde es unheimlich mutig und ich denke, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man das auch tun. Wenn man einen Beruf ausübt, das man nicht liebt, dann ist es sehr schwierig, finde ich. Ich hatte ein Wahnsinnsglück. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmesslatte, dass ich auch meinen Kindern immer erzähle, weil ich habe ein Wahnsinnsglück hatte in meinem Leben. Ne? Viele Sprachen, Wahnsinnsvorteil erstmal, Kultur, Bildung und noch dazu den Architektur und den kreativen Grip. Da gibt es nicht viele. Ne? Ich sag bitte, sucht euch was auf, was dir gefällt. Egal, ob es jetzt Friseur, übrigens alles, was mit den Hand machen kann, ist gerade Gold wert. Ne? Also von Physiotherapeut zu Guru. Ne? Der Guru.
Das dauert noch, bis wir uns von Robotern massieren lassen.
Ja, ich denke, ich habe so eine Maschine zu Hause, das ist katastrophal. Ich freue mich sehr, wenn Isabel mich massiert oder wir uns gegenseitig massieren. Aber ich glaube, ja.
Ja. Hast du recht. Dann lass uns mal ein bisschen springen. Wie bist du dann zu Dresden Sommer gekommen?
Marc Schrems, unser jetziger Vorstand, war mein Kontrapart, als ich auf der anderen Seite bei Mario Bellini die Sanierung der Deutschen Bank Hochhaustürme verantwortete als Designarchitekt. Und ja, das war der große Sprung. Warum große Sprung? Weil es war die richtige Zeit, mich zu trennen von Mario Bellini, der jetzt auch kein Büro mehr hat, seitdem ich auch weg bin. Nicht, weil es nicht gut lief, weil er auch das Thema hatte, dass er sagt, okay, ist Zeit gekommen, auch eine Foundation zu gründen. Und gleichzeitig war es auch die richtige Zeit für Dresden Sommer, sich mit den emotionalen Themen zu beschäftigen und mit dieser Art von der Beratung. Er meinte, lass uns doch das Thema Design Consulting gründen, also die Planungsberatung. Und genau, das habe ich gemacht.
Vielleicht kannst du uns Dresden Sommer mal vorstellen, dass wir mal einen Überblick bekommen. Wie ist die Firma entstanden? Die gibt's schon eine ganze Weile, ne?
Ja, fast 60 Jahren.
Mhm.
Ja. Hans Sommer lebt noch. Er ist noch da und vor allem in unserem Kopf sehr präsent. Ein Wahnsinnsunternehmer. Respekt. Wir aus der Partnerschaft, wir sind Unternehmer. Ja, das ist auch einer der wichtigsten Worte von uns. Wir sind ja Unternehmer in Unternehmen. Und das will ich sehr ehrlich, sehr bodenständig. Ich finde das, was wir tun, natürlich irgendwie Protagonisten im europäischen und internationalen Kontext als Immobiliendienstleister, finde ich irgendwie sehr, sehr solide. Das ist auch ein sehr schönes Adjektiv, das super Dresden Sommer beschreibt. Also zeitgenössisch ja, aber unheimlich solide. Ja, das heißt irgendwie, wir achten darauf, was wir tun, weil es einfach unser Unternehmen ist. Es ist ja ein unabhängiges Unternehmen. Wir sind nicht in der Börse, wir sind ja von uns geführt. Und es ist unglaublich, dass man sagt, in fast 60 Jahren von 50 Leuten auf 7000 Mitarbeiter. Ich bin unheimlich stolz drauf.
Gib uns doch mal einen Überblick, in welchen Bereichen ihr tätig seid.
Ich gebe dir irgendwie einen Satz, das uns super beschreibt. Also wir Makler nicht und wir sind keine Baufirma. Naja, mit dem Thema zum Beispiel die erste Legation, das ist auch nicht korrekt, weil ich meine, wenn es einfach so ermöglicht, wir machen all das, was man braucht, um einen Kunden zufriedenzustellen, ja, in allen drei Cluster. Das ist einmal Real Estate, das ist einmal Industry und das ist einmal Infrastructure. Das ist wichtig. Ja. Und dementsprechend, wir beraten nicht nur, sondern wir sind auch da, um zu planen und wir sind auch, um zu managen, also während der Baustelle. Und wir sind vor allem da, wenn das Projekt zu Ende ist und die Mieter beziehungsweise die Vermieter alle zufrieden sind und es geht in Operation. Und da sind wir immer noch da. Das heißt, ein almighty Berater.
Was unterscheidet euch von anderen Unternehmen?
Zu den großen Player, die man kennt, sind meistens Player, die natürlich große Makleraktivität hat, wie CBRE oder GLL, aber die sind natürlich nicht Konkurrenten, sondern Partner oder beziehungsweise sie haben auch eine andere Größe als Corporates. Wir sind unheimlich klein. Klein nicht so, dass du mit 7000 Mitarbeiter sagen kannst, wir sind Boutique, das sind wir auf jeden Fall nicht, aber das ist der große Unterschied. Das heißt, schon Manpower ist schon anders da. Wir sind Deutsch, ich würde sagen schwäbisch, aber bereit für die Internationalisierung seit ungefähr 10 Jahren. Also das heißt, wir machen große Schritte und dementsprechend siehst du mich jetzt auch und ich bin nicht aus Stuttgart, sondern komme aus Sizilien und besser gesagt, woher du willst, aber nicht unbedingt aus Baden-Württemberg und das macht Reso aus. Also die Beschleunigung und die Internationalisierung zurzeit, das ist uns unheimlich wichtig.
Dann lass uns auch nochmal in ein Projekt reinschauen. Vielleicht kannst du uns mal in eins mitnehmen. Du hast ja jetzt schon viele Projekte begleitet. Wir sitzen hier auch in einem. Euer schönes Haus hier in Frankfurt am Main. Aber ja, vielleicht greifst du mal eins raus und zeigst uns mal anhand dessen, wie ihr arbeitet, was euch wichtig ist.
Ja, okay. Also ich würde anfangen mit meiner Geburt bei der Riesensommer. Das sind die Sanierung der Deutsche Bank Hochhaustürme. Ich finde diese Geschichte, weil es einfach unheimlich auch emotional für mich ist. Ja, das hat ja sowohl mit der Beziehung oder mit der Entscheidung von Italien nach Deutschland wiederzukommen. Eins und zweitens einfach, weil es einfach ein Paradebeispiel für eine ökologische Sanierung von Bestandshochhäusern. Alle dachten, warum machen sie es? Warum geben sie so viel Geld aus und reißen es nicht ab und bauen es wieder neu? So einfach ist es nicht, aber lassen wir die typische Regularien. Ja. Es war sehr schön, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, diese Türme neu zu sanieren. Das ist natürlich auch ein Thema. Ich denke, es wird auch immer Thema. Nach 20, 30 Jahren hast du natürlich Bedarf für Renovierung beziehungsweise für radikale Repositionierung von Gebäuden. Was ich schön fand, weil ich am Anfang nicht verstanden hatte, warum die Petra Roth, das war die damals die Bürgermeisterin, sagte, Cassagini, bitte, sehr sensibel, kommen Sie aus Rom. Ich meinte, ja, klar, okay, gehen Sie mit der Immobilie, wie ob es jetzt das Kolosseum wäre. Und ich meinte, ich habe es noch nicht verstanden. Ich meinte, doch, das ist fast unter Denkmalschutz. Und dann musste ich einfach nur einmal mich mit der Geschichte beschäftigen.
Von welchem Alter reden wir denn da?
Ja, wir reden eigentlich von den 80er Jahren. Aber grundsätzlich, der Gedanke von dieser Immobilie war, die war ja geplant als Hotel.
Ja? Ach so.
Genau. Und dann wurde es dann ein Bürogebäude. Das heißt, es ist sehr, sehr spezifisch. Auch die Form, die Grundrisse, wenn du siehst, man sieht sofort, dass es ein Hotel war. Ne? Und das wurde dann zum Headquarter einer Bank. Was ich spannend fand, ist erstmal die Auseinandersetzung mit der Geschichte Frankfurts, ja, die Auseinandersetzung mit den, ja, das Thema Bank.
Das da seid ihr ja schon auch tief im Thema, ne?
Ja, wir sind tief.
Macht einiges in dem Bereich.
ja, klar. Ich meine, heute hast du mich besucht in Frankfurt. Wir haben ganz viele Banken gesehen.
Wir sind durch Frankfurt gegangen und du hast eigentlich nur nach links und rechts gezeigt. Das haben wir geplant. Das haben wir gemacht.
Ja, manchmal haben wir es geplant. Manchmal haben wir es betreut. Manchmal haben wir das Construction Management gemacht. Ja, sicherlich. Ja, Frankfurt ist ja die Stadt der Banken und auch nicht keine Stadt. Es ist ein Dorf, ist sehr klein und ich liebe Frankfurt, weil es eine super schöne Stadt, um zu leben. Nicht nur, weil alle sagen, genau, Mensch, wir haben hier den Flughafen, sondern weil ich sie einfach sehr, 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 sehr menschennah finde. Mhm. Super einfach. Du kannst alles mit dem Fahrrad machen. Das gilt grundsätzlich für alle mitteleuropäische Städte, aber ich liebe Frankfurt. Ich habe mich nicht nur gewohnt, ich finde es schön.
Du hast schon gesagt, so alle 20 Jahre muss man eh nochmal draufschauen und gucken, was man verändert, auch bei so einem Haus. Jetzt hat sich in den letzten 10 Jahren die Arbeitswelt schon extrem verändert. Ich habe den Podcast ja 2018 begonnen. Dann kam die Pandemie, dann kam die generative KI. Also die Arbeitswelt ist sehr im Wandel, wenn wir jetzt nochmal Richtung Büro nochmal sprechen. Wie habt ihr den Wandel miterlebt und wie hat er euch auch als Firma beschäftigt? Wir sind ja jetzt gerade in relativ neuen Räumlichkeiten und an anderen Standorten sehen die vielleicht auch noch einen Tick anders aus. Also wie habt ihr es erlebt und wie hat es euch beschäftigt?
Ja, Gabriel, allora. Veränderungen prägen unser Verhalten und unser Verhalten prägt unser Design. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die ich irgendwie die Welt gesagt haben, als sie natürlich während der Pandemie sehr gezielt suchten nach Experten, was das Thema New Work angeht. Und ich habe gesagt, Mensch, es geht ja nicht um Arbeiten, es geht grundsätzlich, wie ich auch heute Morgen sagte, wie wollen wir einfach in Zukunft leben? Und Veränderungen prägen uns. Punkt. So, und seit 26 Jahren mache ich unter anderem auch Office, also angefangen von den Produkten von Vitra, Headline, Fortuna, Chair im Parlament, Citizen Office und so weiter. Und eigentlich jedes Mal, dass es um eine richtige Veränderung geht, wenn wir Angst bekommen, sind wir bereit, ja, für Innovation und vor allem zu reagieren mit guten Lösungen. Und ich denke, Büro wird nicht sterben.
Also eine Krise bricht was auf, ja. Man kann dann nochmal, du bist ja auch Vater, wenn man so einen Lego-Turm baut und dann kommt das Kind und zerstört den und dann steht er noch halb da und dann baust du ihn neu weiter, ne? Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Oh,
du hast vollkommen recht. Ich finde, dass das Thema Office eine Rolle in unser Leben spielt. Man muss es einfach nicht inszenieren, man muss es anders leben. Mhm. Heutzutage kommen unsere Mitarbeiter und auch Giulio kommt hier, um Leute zu begegnen und vor allem einen gewissen Komfort zu finden. Ja, und Komfort heißt in Räume, die unterschiedlichen Möglichkeiten bieten. Sei es irgendwie, wir können hybride Konferenzen und Teammeetings wahrnehmen, aber es ist unheimlich wichtig, ich komme nicht wegen deinem Stuhl hier oder wegen deinem Tisch. Das wäre, dann würde ich auch eine andere Umgebung für mich suchen, ne?
Ja, die Stühle und Tische sind vielleicht so die Hi-Hats oder die Drums in dem Song.
Genau.
Aber nicht die Melodie.
Richtig, die Melodie ist das Thema.
Sind die Menschen, oder?
Die Menschen, Touchpoint der Marke, Assoziation mit einer Kultur. Und das ist natürlich to be Dresonized. Ich finde es nicht so, also Dreso-Spirit, sagen es mal oder so. Aber ich glaube, es gibt schon eine Heimat, dass wir natürlich die meisten Ingenieure sind. Man hat ja Spaß, man hat ein gemeinsames Thema haben wir, immer das Projekt, das uns ja unheimlich nach vorne bringt. Und ich finde, wie du siehst, ja auch in diesem Büro, wir sind ja heute in Frankfurt, wo wir einfach, glaube ich, Best Workspaces 2024 oder 25 gewonnen hatten, das war die Antwort, give me five. Das heißt, jede 5 Meter findest du einen geschlossenen Raum, wo du dich zurückziehen kannst für eine Aktivität. Sei es einfach ein Vierer-Meetings oder einmal planen oder einmal Workshop oder einmal Pitch oder einmal Stage.
Wir kamen aus der Zeit der Großraumbüros Zeit lang, ne?
Mhm. Ja, das war einfach Fläche, Fläche, Fläche. Sehr spekulativ. Natürlich kann ich es komplett nachvollziehen, weil es war eine Reaktion an das Thema Cellular Office, also Zelle, Zelle, Zelle. Und heutzutage, ja, ist das, ich finde Multispace sehr appropriat, finde ich gut. Also das finde ich unheimlich gut. Und grundsätzlich kommen wir hier, weil wir wollen hier Büro. Und wir wollen auch nicht zu Hause. Ich finde auch dieses Thema Home-like Landscape, das finde ich auch nicht unbedingt interessant, weil ein Zuhause haben wir. Also ich komme ins Büro, weil ich hier arbeiten möchte und ich möchte mit Menschen arbeiten. Ja? Auch nicht nur mit Menschen. Ich zum Beispiel, wenn wir visualisieren, haben wir Producer, die prompten KI, ja, also mit KI. Das ist natürlich auch eine neue Landschaft, dass du brauchst auch andere Orte, um auch diesen Job zu erledigen. Ich finde es auch sehr wichtig und das ist aber, dazu braucht man trotzdem einen Computer zurzeit, ne? Also einen PC.
Lass uns mal über eure Unternehmenskultur sprechen. Also man sieht ja im Raum kann man ja was ablesen von der Kultur. Und du hast schon dargestellt, wie wichtig eure Räume sind. Gleichzeitig gibt es auch unterschiedliche Präferenzen von Menschen. Vielleicht kommt jemand aus einer Firma, in der es sehr viel Homeoffice gab. Also wie geht ihr auf Vorlieben oder auf Wünsche vielleicht auch ein? Der eine ist ja auch produktiver da, der nächste da. Also wie löst ihr das?
Sehr unterschiedlich. Es hat ja mit dem Bedürfnis der Aktivität, des Beratungsfeld oder der Einheit. Ja, also ich glaube, die wichtigste Einheit ist das Team. Also das Team, so sind so 6 bis 8 Leute und die sind so wie eine Mannschaft, eine Volleyballmannschaft oder ich weiß nicht, eine Fußballmannschaft. Über Fußball möchte ich nicht reden, Italien ist ja ausgeschieden.
Ja,
aber wer weiß, vielleicht Thema schafft es die FIFA.
Gerade aufgemacht.
Ja, ich bin so desperate.
Wir machen es auch gleich wieder zu. Könnt ihr einen schönen Urlaub erstmal machen?
Ja, hast du recht. Oder vielleicht kriege ich ein Trikot geschenkt von meinem Sohn und ich darf irgendwie für Deutschland halten. Ne? Ich glaube, das hat ja mit der Aktivität zu tun, was man leisten soll. Und ich glaube, das ist ja, also jetzt bin ich sehr, sehr konzentriert. Man schuldet irgendwie ein Werk oder man schuldet eine Dienstleistung. Dementsprechend gibt es das richtige Team, der aufgestellt ist. Und eigentlich hast du mit maximal 4 bis 6 Leuten zu tun pro Projekt. Natürlich bei Großprojekten haben wir bis 60 oder 160 Leute im Einsatz. Ich denke jetzt gerade an das letzte Besuch bei dem eröffneten Terminal 3. Das ist so unterschiedlich, auch unterschiedlich in das, was wir leisten, was ist so ein Leistungsversprechen. Ja, genau. Mhm. Total unterschiedlich. Ich finde aber, man kann zum Beispiel für Beratungsleistung natürlich auch zu Hause bleiben und auch alleine arbeiten und sich am Vertreffen in Hybrid-Calls, das funktioniert. Ich glaube, bei manchen Projekten, wo Kreativität oder Planung, du musst zusammengestalten, da brauchst du eine starke Mannschaft in einen Raum ganz zusammen und sehr eng beieinander. Ja, es ist total unterschiedlich.
Mhm. Was würdest du noch sagen? Was ist so der Dreso-Style? Also sagen wir mal, jemand hört hier zu und denkt, das ist ein interessanter Laden, vielleicht bewerbe ich mich da mal. Worauf kann man sich da einstellen? Was ist hier leichter und was ist hier vielleicht auch herausfordernder?
Herausfordernd ist, dass wir Geld verdienen müssen. Also das heißt, das Beratungsladen, wir glauben und wir nehmen es unheimlich ernst, Unternehmer im Unternehmen. Das heißt, ab Tag 1 ja, nachdem du eine fantastische Einführung hattest, fängst du an, in einem Projekt
darfst
zu arbeiten.
Darfst du loslegen?
Darfst du richtig loslegen? Und das finde ich spannend. Das heißt, ich fand es auch spannend nach
meinem. Zeig, was du kannst, ja.
Ja, zeig, was du drauf hast. Und das fand ich, das ist ein super Challenge. Das finde ich sehr gut. Und dementsprechend, wenn du es schaffst, egal wie, ja, Absache, du verhältst dich an die Verhaltenskodex und des Unternehmens und auch ganz normale Themen, die, also eigentlich sind sie überhaupt nicht normal, aber ich denke, man sollte sich ganz klar erinnern, dass das Allerwichtigste ist, höflich zu sein, respektvoll zu sein und offen zu sein für andere Kulturen und andere Herangehensweisen. Ich finde, das macht Spaß. Also wenn du bereit bist, für ein Projekt das Ziel zu sehen und du beherrschst es, egal in welche Jobhierarchie du bist, da sind wir alle auf Augenhöhe. Absache, wir haben ein gemeinsames Ziel am Ende und das ist, wir werden fertig und wir werden natürlich glücklich, wenn es gut wird. Und wenn nicht gut für uns ist, sondern für unsere Kunden, für die Leute, die meistens auch diese Immobilien, ne, also besetzen, ne, leben.
Lass uns nochmal über deine Rolle als Partner und Führungskraft sprechen. Also es geht doch schon auch darum, die Teams erfolgreich zu machen, die Menschen in den Teams zu enablen, sodass sie sich voll mit ihren Talenten und mit der Aufgabe, für die sie geholt wurden, ausleben können und das Ding erfolgreich machen können. Was tust du konkret dafür, dass deine Teams erfolgreich sind?
Ein Vorbild sein. Ich glaube, sehr offen zu sein. Denen mitzunehmen und vielleicht tatsächlich sehr oft vieles erzähle und indem vielleicht manche sagen würden, okay, Judo, vielleicht bist du nicht unbedingt tutelierend, indem du so offen bist. Ich glaube schon. Also indem man einfach auch die Ängste teilt, ja, die Erfolge teilt. Es gibt nie ein Moment, wo, wenn wir erfolgreich sind, dass es nicht gefeiert wird. Sei es eine WhatsApp oder eine schöne Mail, die rauskommt und sagt, Mensch, ich bin sehr stolz oder wir sind stolz.
Wertschätzung,
oder, ja. Wertschätzung, das finde ich wichtig. Ich habe dir auch vorher gesagt, ich arbeite nicht alleine, ich arbeite ständig ja mit der Hanna und der Florence und eine ist mehr inhaltlich unterwegs und unterstützt mich für das Thema Content, die anderen mit der Organisation und ich finde es auch wichtig, wir sind eine Posse, wir sind zusammen. Das ist natürlich super anstrengend als Führungsstil, ich werde auch öfters kritisiert oder zumindest informiert von meinem Coach, achte, weil natürlich, wenn du so lebst, dann natürlich ist es natürlich, das soll ich sehr anstrengend, weil ich meine, du nimmst tatsächlich einfach deine ganze Seele, ja, für deinen Job, ja, weil ich es einfach liebe. Also ich kann,
du bist,
es ist nicht mein Job, es ist meine Berufung, es ist schon ein bisschen anders. Ne?
Ja, das finde ich interessant, den Punkt, weil wir in der sogenannten alten Arbeitswelt oft in unseren Rollen drin waren und einen Titel hatten und uns in ein Kostüm gezwängt haben, einen Anzug vielleicht. Und danach ist man nach Hause und hat sich dann die Jogginghose angezogen und das Ehrenamt gemacht oder was auch immer und war, ich will nicht sagen jemand anders, aber war dann 100%
ja,
man selbst.
Ja, klar.
Und bei dir habe ich so den Eindruck, du spielst halt nichts, du bist halt auch im Job dann der Giulio, ja.
Ja, und das ist natürlich, das sieht man nicht so oft, Achtung, weil ich meine, man muss ja auch sagen, also wenn du einfach den anderen Kollegen, egal welchen Kollegen, nicht unbedingt nur aus der Partnerschaft fragst, wer ist Giulio, dann sagen sie öfters, das ist ja unser Libero, ja? Nicht, der darf alles, also er macht das, was er denkt, das richtig ist und er macht das vielleicht ein bisschen anders. Aber wiederum finde ich es wunderschön, dass ich einer von den 160 oder 70 bin. Und das muss man auch irgendwie anerkennen, dass es auch nicht typisch ist, ja.
Ja.
Und das finde ich auch ein schöner Stempel für Dreso. In dem Moment, dass ein Giulio hier Platz hat, ja, da sind wir divers genug.
Ich kam ja als jemand, der im Hip-Hop gelebt hat, in der Agenturwelt unterwegs war, in die Sparkassenwelt, da war es auch so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, also wenn die mich holen, das spricht ja für die.
Ganz genau. Es spricht auf jeden Fall auch
aber
für sie.
Aber es gibt dann trotzdem auch für beide Seiten erstmal ein Eingefühl.
Ja.
Was oder wer hilft dir, erfolgreich zu sein und was ist überhaupt Erfolg für dich?
Erfolg ist, wenn man einfach sich glücklich findet über das, was man tut. Ja, wenn man einfach zu Hause ankommt und sagt, Mensch, jetzt kann ich wieder loslegen und ja, ich bin gut drauf. Aber nicht gut drauf, weil man einfach so, das passiert auch öfters, ne? Aber ich brauche meine Kinder um mich, ich brauche meine Familie, ich brauche meine Eltern, die zum Glück noch leben, ja, und Freunde. Ich glaube, man sollte öfters ja denken an sich selber und glücklich mit, also mit sich selber sein. Für mich ist unheimlich wichtig, wer ist around me. Also, wenn ich meine Vibes oder meine Emotionen teilen kann oder Interessen teilen kann mit anderen und ich krieg wiederum Rebound zurück, dann geht's mir unheimlich gut und damit bin ich erfolgreich.
Und wer gibt Energie und wer zieht Energie, ne?
Ja.
Ist auch so eine Frage.
Ja, du gibst mir Energie.
Danke, gleichfalls.
Du bist ein cooler Typ.
Sonst wäre ich auch nicht gekommen. Also ich finde aber, Arbeit darf auch Energie ziehen und auch wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, darf das natürlich auch Energie kosten. Das ist so ein New Work-Klischee, was mich immer sehr genervt und gestört hat, zu sagen, Arbeit muss immer nur Spaß machen, empowern. Nee, bestes Beispiel fand ich, war immer meine Mutter, die ist gelernte Krankenschwester und hatte dann lange eine Caritas-Sozialstation geleitet. Und die war natürlich immer sehr kaputt am Ende der Arbeit, weil das sehr anstrengend ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein zu alten Leuten, die zu pflegen zu Hause. Aber es war der super sinnvollste, also der sinnvollste Job, den sie sich vorstellen konnte. Und sie hat ihn auch sehr geliebt und sehr gern gemacht. Aber es war jetzt nicht immer funny und Spaß und fancy sowieso nicht. Und das denke ich auch, eine Arbeit muss einen gewissen Sinn haben. Und natürlich muss man auch mit Leuten zusammen sein, mit denen man das gerne macht. Aber es darf auch so sein, dass man danach total erschöpft in den Sessel sinkt, ne?
Ja, ich glaube auch, die meisten Sachen habe ich gelernt durch schwere Zeiten. Und auch mit einer großen Leichtigkeit. Achtung, das ist auch der Witz. Die Wahrheit steckt in diesem Satz. Durch ganz unangenehme Transformationen, ja, lernen wir am meisten. Aber das sollte man nicht so annehmen, dass es einfach alles so schlimm und so schwierig ist, sondern Tag für Tag bitte. Ja, und das ist unheimlich wichtig. Mhm. Man soll nicht gierig sein. Man soll nicht sofort alles bekommen. Man soll nicht sofort denken und morgen bin ich, sondern ruhig, Step by Step. Und auch cool bleiben finde ich auch sehr wichtig, dass man einfach versuchen sollte, einfach nicht sofort den Faden zu verlieren oder abzuheben. Natürlich ist das nicht einfach, wenn jemand einfach das Glück hatte, so wie ich, so schnell viel zu machen und viel zu realisieren und gute Beratung zu gestalten. Ja. Aber ich glaube halt, es gibt so ganz viele, viele, viele Leute, die mich erden.
Ja. Das finde ich auch wichtig, ja. Lass uns nochmal den Punkt aufgreifen, den wir heute Morgen hatten, als wir beim lieben Florian waren Redesigning the Future. Also bei euch geht es ja auch darum, sich was vorzustellen, in gewisser Weise auch kreativ zu sein, Dinge, die schon da sind, aufzunehmen. Mich interessiert nochmal der Punkt, also die Frühphase, ja, in der ihr euch erstmal was vorstellen müsst, in der ihr vor dem weißen Blatt sitzt oder euch einen Platz anschaut. Was hilft euch da, auf Ideen zu kommen? Wie sieht eure kreative Arbeit aus?
Die kreative Arbeit, erstmal heißt es viel Arbeit und nicht kreativ sein. Das heißt fort sein, genius loci, also einfach den Geist des Ortes spüren. Das heißt, man kann es nur spüren, indem man Fragen stellt. Wer hat hier gewohnt? Was war denn eigentlich hier gedacht? Warum riecht es hier so? Also alle Sinnen aktivieren und vor allem so viel Geschichte zu verkörpern, dass man, wo man in der Lage ist, dann irgendwie eine Idee abzugeben. Das heißt, du brauchst unbedingt Kommunikation und Auseinandersetzung mit Menschen. Weil dieses Ort ist nicht neu geschaffen, sondern der hat eine Geschichte. Ganz wichtig. Ich komme immer von dieser Seite und ich denke, die ist winning. Weil ich glaube nicht unbedingt an das Thema, ich mache es für ein Corporate und dementsprechend setze ich Brand Design um, indem ich glaube an die Kraft der Marke. Ich glaube an die Kraft des Ortes. Das ist unheimlich wichtig.
Okay.
So, das haben wir auch vorher gesehen bei Dom Römer, ja. Wir haben eine neue Stadt geplant und gebaut.
In der alten.
In der alten Stadt. Und wenn du reinkommst, egal ob es jetzt zum Walt Disney Effekt ist, freust du dich, weil du denkst, du bist im Mittelalter. Das stimmt aber nicht. Walt Disney-Effekt, fantastisch. Wir fühlen uns alle gut. Zum Glück haben wir kein Hochhaus hier gestellt.
Aber das hat ja auch mit Change Management zu tun, oder? Du darfst die Alten, also diejenigen, die das Alte lieben, die darfst du nicht verschrecken. Das kenne ich zumindest auch aus der Stadt, aus der ich komme, in Rostock. Da wird sehr lange diskutiert, darf hier was Neues gebaut werden? Oft passiert es dann gar nicht, weil viele das verhindern wollen. Also man muss, dann sind wir wieder bei Kommunikation und bei Connections herstellen. Das ist ja auch dein Job. Mhm. Vertrauen herstellen. Man muss darüber reden und man muss das würdigen, was es schon gab, ja.
Genau. Und vor allem, wenn du bereit bist, was Neues zu realisieren und Neues zu bauen. Jetzt abgesehen, man redet jetzt nicht vom Neuen heute, weil natürlich ganz klar, das Thema Real Estate hat einen kurzen Kollaps seit ein paar Jahren und das ist sehr schwierig für Projektentwickler neu zu realisieren. Aber die Zeit wird wieder kommen, dass wir die Möglichkeit haben, neu zu bauen. Und man sieht ja auch Baustellen. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier vor dem Headquarter von ING, von der BL-Gruppe, das wir betreuen. Also es wird schon noch was gemacht. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, ja, also Neugierde, Begegnung mit Menschen und vor allem den kreativen Prozess darf nicht kurz sein. Er muss unbedingt gechallenged werden. Ich challenge ihn jedes Wochenende zu Hause. Ich höre nie auf zu arbeiten. Also A, weil es für mich nicht arbeiten ist, weil ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass ich gute Lösungen biete, weil sie werden dann gelebt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich meine, du hast auch Musik gemacht. In dem Moment, dass du deinen Song teilst und jeder singt es, dann bist du auch so offen, dass du bereit bist, auch Kritik oder etwas zu sehen, das nicht richtig und der Rhyme war nicht cool und der Beat war nicht der richtige. Und so ist es auch natürlich, wenn du es sogar realisierst. Das steht auf einmal da und jeden Tag, wenn du vorbeifährst, siehst du, aha, habe ich gut den Max Biel hingestellt bei der Deutschen Bank und jetzt ist er im Garten wieder. Also zum Beispiel.
Auch wenn du den Song jetzt vielleicht ganz anders schreiben würdest, als du ihn vor 5 Jahren geschrieben hast.
Hast du vollkommen recht, Gabriel. Das ist so. Ja. Ich würde es auch anders singen, glaube ich.
Ja, und so ist es mit Gebäuden vielleicht auch manchmal?
Ja, ist so. Sie haben nicht diesen Wahnsinnstag der Musik, weil die Musik ist, habe ich ja auch gesagt, die Kunst für mich. Das heißt, der richtige Influencer für unser Leben. Ich glaube, sobald es Geräusche gab, dann ist es auch Musik, ja. So weit ist es nicht, aber schon ja. Also und das hat ja mit Mode nichts zu tun. Ich habe natürlich auch ganz viele Schnittstellen zu Mode, weil Mario Bellini, Mailand und Mode und Design, das hat auch wiederum mit Räumen was zu tun, aber das ist wiederum was anderes. Ne? Mode ist ja gemacht für, ne? Und für das Kollektiv, für die Community, das ist schon komplett was anderes. Hm. Auch wenn ich es sehr spannend finde, unheimlich spannend.
Ja. Gibt's noch so eine Sache, die du gerne mal machen würdest? Dresden Sommer, irgendein Projekt, ein Gebäude, neues Leben einhauchen, irgendein Platz, wo du sagst, hier würde ich gerne was bauen, keine Ahnung.
Ich würde gerne Menschen, die unheimlich leiden, helfen, wenn wir die Möglichkeit hätten, natürlich Sponsorprojekte zu sein, mit dieser gewaltigen Beratungskraft sie zu unterstützen. Das machen wir natürlich, aber nicht in großen Maßen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, mit anderen Partnern natürlich in anderen Kontinenten zu helfen, nicht nur unsere Expansionskontinenten, auch andere, wo wir unterwegs sind oder unterwegs waren, das würde mich unheimlich freuen und ich würde es gerne machen. Mhm.
Also ist noch viel möglich, ne? Die Zukunft hält noch viel bereit.
Ja, ich bin für alles bereit. Ich bin echt für alles bereit. Viele sagen ja, wenn man mit 50 ankommt, ist man so angekommen. Dann zählt man die letzten Jahren, man rechnet so die Jahre zur Pension. Man hat ja mit dem Vermögensberater alles so eingetütet. Nein, ich bin jetzt gerade raus aus der Pubertät.
Jetzt geht's erst los?
Ja.
Was würdest du den Kids noch mitgeben, abschließend vielleicht? Was ist so ein guter Rat? Wir sind beide Väter, meine sind 7, 12 und 16. Gerade die älteste Tochter bei uns guckt natürlich jetzt auch, welchen Weg sie einschlägt und probiert sich aus. Und natürlich verändert sich gerade viel, auch durch KI. Was glaubst du, wird da wichtig?
Okay, ich habe 4 Kids. Jakobo ist 18 geworden, Elna ist 16 geworden, Maxim ist 13 geworden, Malia ist 10. 2 Jungs und 2 Mädchen, alle gesund, also in Anführungsstrichen, wie man so sagen will, à la Teddy. Was gebe ich dir mit? Sei einfach, ja. Schätzt jeden Moment und jeden Augenblick.
Was meinst du mit sei einfach?
Sie sind natürlich in einem Wahnsinnsluxus aufgewachsen.
Bleib bescheiden, meinst du?
Ja, bleib bescheiden. Bleib bitte bescheiden und erkenn das alle Werte. Unheimlich wichtig. Sei langsam. Sei nicht, ihr braucht nicht schnell zu sein. Ja, also entschleunigt euch und konzentriert euch.
Ja.
Sei fokussiert und macht eins nach dem anderen und sei nicht so bereit für Multitasking, der nicht funktioniert, weil es wird euch nicht glücklich machen. Genießt jeden Augenblick, aber versucht zu verstehen, was wichtig und nicht wichtig ist. Orientiert euch, habt keine Angst und glaubt an die Zukunft, auch wenn es unheimlich schwierig ist, heutzutage an die Zukunft zu glauben, weil sie sind in eine Zeit geboren, wo es natürlich irgendwie zu Hause, ja, also ich rede von was für ein Glück sie haben, ja, und gleichzeitig um sie rum nur Unsicherheit.
Umbrüche, ne?
Ja.
Viele.
Ein Krieg, der nicht endet, ein anderer, der anfängt, eine politische Lage, die schwierig ist. Und jetzt vergisst ihr jetzt unsere Branche, was ich meine, um Gottes Willen, ich meine, die Immobilienbranche ist ja nicht die wichtigste, aber wenn du siehst, tatsächlich, was passiert, ja, mit der Politik heutzutage, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Jago sagt, was ist denn hier los? Und was sage ich ihm? Füße auf dem Boden, Step by Step.
Und Kopf in den Wolken.
Ganz genau. Und flieg.
Sehr schön. Giulio, vielen Dank.
Danke dir.
Für die die Reise hier einmal nach Frankfurt, für die Einladung, für das Guiding heute durch die Stadt, aber auch durch die Spaces. Wir haben heute zwei sehen dürfen, haben uns in Frankfurt Innenstadt beim Florian Jöckel massiv zentral getroffen. Jetzt sind wir hier. Gibt's noch abschließend ein Wort, was du uns mitgeben möchtest? Wir reden ja hier viel über die Zukunft der Arbeit. Vielleicht dazu noch ein Gedanke von dir?
Blick nach vorne, lass dich überraschen. Mhm. Unsere nächsten Projekte, dass wir sie besuchen. Und du hast vollkommen recht, es wird sich alles wieder ändern. Und manche Sachen bleiben ähnlich, nicht gleich. Und das sind wir Menschen. Ja.
Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Ne?
Danke. Ciao, Gabriel. Ciao, ciao. Ciao, ciao.